Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute, nach dem Hürdenlauf, nun der Reformeifer. Neue EU-Kommission in den Startblöcken. Die Diskussionsleitung hat Paul Vorreiter.
Es ist ein deutliches Ja, mit dem die neue EU-Kommission ab dem 1. Dezember starten kann. 461 Europaabgeordnete haben heute für Ursula von der Leyens Team gestimmt. Das sind etwa 2/3 der anwesenden Abgeordneten. Damit ist das ein klares und starkes Mandat, womit Ursula von der Leyen die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission wird. Und mit ihr ist seit Jahrzehnten das Amt wieder in deutscher Hand. Startet Ursula von der Leyen mit der Unterstützung im Parlament jetzt voll durch? Oder werden die Anfangsschwierigkeiten, die sie noch hatte, ihre Kommission kommt ja einen Monat später ins Amt als vorgesehen, wird ihr das noch lange Zeit nachhängen? Darüber spreche ich mit 4 Kolleginnen und Kollegen, die allesamt Korrespondentinnen und Korrespondenten in Brüssel sind oder waren. Bei mir im Studio in Brüssel Ruth Berschens vom Handelsblatt, Michael Stabenow, der lange Zeit für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hier war. Und wir sind verbunden mit Straßburg. Dort meine Kollegin Bettina Klein, die für das Programm heute die Wahl der neuen Kommission vor Ort mitverfolgt hat. Dasselbe hat auch Peter Müller gemacht für den Spiegel vor Ort. Herzlich willkommen. Und ich würde auch gerne in Straßburg zunächst bleiben. Bettina Klein und Peter Müller, Sie haben die Debatte heute am Vormittag im Parlament verfolgt. Welche Eindrücke nehmen Sie denn so mit?
Ich war ja auch am 16. Juli hier in Straßburg, als Ursula von der Leyen für sich selbst um Unterstützung geworben hat. Und im Vergleich zu ihrer damals ja sehr leidenschaftlichen und gewinnenden Rede fand ich das eigentlich heute eher geschäftsmäßig. Sie hat ihre Agenda vorgestellt, sie hat die Kommissarinnen und Kommissare dazu genannt. Sie hat 40 Minuten etwa gesprochen. Interessant, dass sie so als roten Faden Václav Havel verwendet hat, in Erinnerung an die Samtenrevolution vor genau 30 Jahren, der gesagt hat, man soll sich für etwas einsetzen, wenn es gut ist und nicht, weil man damit unbedingt erfolgreich ist. Das war so ein bisschen der rote Faden, sicherlich auch ein Signal an Osteuropa. Der Beifall zwischendurch fand ich doch eher sehr mäßig, so dass man schon den Eindruck bekommen konnte, naja, besonders viel Begeisterung hat sie da nicht ausgelöst und im Vergleich dazu dann doch eine relativ solide Mehrheit, die sie heute bekommen hat.
Ich kann das nur unterstützen, was Kollegin Klein beschreibt hier aus Straßburg. Die Zahl 461, Sie haben sie erwähnt, die klingt natürlich toll. Andererseits, wenn man sich das hier angeschaut hat, dann muss man schon sagen, dass die Parlamentarier recht ermattet, so schien mir das, grünes Licht für diese Kommission und die Kommissionspräsidentin gegeben haben. Klar, Frau von der Leyen kann jetzt angesichts dieser Zahl erleichtert sein, dass die Mehrheit, die ja sehr mau war, als es im Juli um sie selbst ging, nun gewachsen ist. Doch belastbar empfinden sollte sie diese Mehrheit für die Zukunft nicht. Dafür war das heute zu wenig Begeisterung, dafür war das heute zu wenig Engagement bei den Parlamentariern. Fast schien es mir so, die wollten das jetzt einfach an den Start schieben und dann mal gucken, wie das jetzt weitergeht mit dieser Kommission.
Frau Berschens, kann man quasi dann auf Grundlage dieses Ergebnisses nicht davon ausgehen, dass das jetzt eine blumige, problemlose Zusammenarbeit wird zwischen Parlament und Ursula von der Leyens Kommission?
Also davon kann man auf gar keinen Fall ausgehen. Vielleicht hilft da auch noch mal ein Blick zurück. Als Jean-Claude Juncker vor 5 Jahren startete, hatte er eine solide Mehrheit im Parlament, nämlich die beiden großen Fraktionen, die Sozialisten, die Sozialdemokraten und die konservative EVP hatten zusammen eine gute Mehrheit, mit der man arbeiten konnte. Und auf die Mehrheitsführer konnte sich der damalige Kommissionspräsident auch verlassen. Und das hat sich grundlegend geändert. Heute hat es Ursula von der Leyen mit Fraktionsvorsitzenden zu tun, die, ich sage es jetzt mal so, ihre Gruppen nicht unbedingt im Griff haben, die manchmal noch nicht mal wissen, was dort eigentlich besprochen wird und wie die Meinungsbildung ist und die selbst überrascht sind von dem, was dort geschieht. Das heißt also, wenn Fraktionsdisziplin, wie man sie aus nationalen Parlamenten wie dem Bundestag kennt, gibt es da eigentlich überhaupt nicht. Und deshalb muss Ursula von der Leyen bei allen Abstimmungen, die künftig auf sie zukommen, auch wieder mit wohlmöglich auch bösen Überraschungen rechnen.
Herr Stabenow, rechnen Sie damit, dass Ursula von der Leyen das Zeug dazu hat, dieses diversifizierte Parlament an sich zu binden?
Ich glaube, das ist noch zu früh, da ein endgültiges Urteil zu fällen. Sie ist ja, auch wenn sie lange sich für europäische Themen interessiert hat und auch als Arbeitsministerin und als Verteidigungsministerin natürlich viel mit Europapolitik zu tun hat, sie ist doch relativ neu auf dem Brüsseler Pflaster. Und das hat man ja auch im Juli gespürt, wie Bettina Klein gerade sagte, eine ganz andere emotionale Rede. Heute war das, glaube ich, auch bewusst etwas zurückhaltend. Mir hat gut gefallen, dass sie versucht hat, diese Rede zu nutzen, um die einzelnen Kommissionsmitglieder einfach mal vorzustellen, dass sie natürlich sagt, dass sie ein tolles Team hat, das geschenkt. Aber das war mal ein anderer Ansatz. Und nach all dem, was gewesen ist, an Irritationen auch über ihre Wahl, denke ich, ist das heute eher angemessen, dass das relativ geräuschlos und schmucklos über die Bühne gegangen ist. Aber ich glaube, dass Ruth Berschens recht hat. Die Mehrheitsverhältnisse, die sind sehr, sehr heikel. Andererseits hat sie mehr Stimmen bekommen als Jean-Claude Juncker vor 5 Jahren, also fast 40 Stimmen mehr. Aber die Zersplitterung im Europäischen Parlament, auch innerhalb der großen Parteienfamilien, Christdemokraten und Sozialdemokraten, die ist nun mal größer geworden und das wird es für sie sehr schwer machen. Sie hat auf jeden Fall die Energie, die Begeisterung, aber muss einfach jetzt mal abwarten, wie es läuft.
Und bedeutet das?
Ich würde gerne noch da an der Stelle mal ergänzen aus Straßburg, wenn ich darf. Ich hatte gerade kurz Gelegenheit, mit Ursula von der Leyen zu sprechen, kurzes Interview mit ihr zu machen und habe sie genau darauf angesprochen, ob sie davon ausgeht, dass diese Mehrheit sie jetzt tragen wird über die nächsten Entscheidungen im Europäischen Parlament. Und da hat sie gesagt, alle Gruppen hätten ihr signalisiert, dass sie bereit sind, bei bestimmten Projekten, Themen dann auch mit ihr zusammenzuarbeiten, zuzustimmen. Und sie hat dann im letzten Satz der Antwort gesagt, dass sie selber davon ausgeht, es wird schon möglicherweise seltsame Konstellationen dann auch geben. Das heißt, sie ist darauf gefasst und vorbereitet und wird sich darauf einstellen, dass sie da wirklich wechselnde Mehrheiten sich zusammensuchen muss.
Wird das denn bei den Themen, die sie ja als allererstes angreifen möchte, besonders leicht oder besonders schwierig? Sie hat ja hervorgehoben, dass die Klimapolitik, dass das ja das prioritäre Thema sein soll. Europa soll klimaneutral sein bis zum Jahr 2050, also keine zusätzlichen Treibhausgase dann mehr ausstoßen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Gleichzeitig verspricht sie ja auch in Richtung der ost-mitteleuropäischen Länder, die ja an den fossilen Energieträgern ja noch hängen, dass man sie auch nicht im Stich lassen wird. Also das hört sich eigentlich danach an, als würde man hier versuchen, alle Seiten links und rechts gleichzeitig zu bedienen. Kann das funktionieren?
Es ist ja so, wenn ich das aus Straßburg sagen darf, dass während wir hier heute die Wahl dieser Kommission erlebt haben, im Hintergrund bei den Fraktionen und den Fraktionschefs schon wieder Krisengespräche stattfinden. Warum finden die statt? Weil es einen Antrag gibt der liberalen Fraktion, Renew heißen die, die den Klimanotstand ausrufen wollten mit einem Antrag. Und nun stellt man fest, es findet sich hinten und vorne für diese relativ alarmistische Wortwahl keine Mehrheit. Noch nicht mal eine Resolution zu der Klimakonferenz in Madrid, die kommt Woche beginnt, hat derzeit klare Mehrheitsverhältnisse. Warum erzähle ich das? Ich glaube, das Klimathema wird, das könnte alle einigen, aber den Schritt, den sie auf die Grünen zum Beispiel zugeht, die sich heute enthalten haben, um die bei diesem Green Deal mit an Bord zu holen, der führt schon wieder zu Verärgerung dann bei den eigenen Truppen der Europäischen Volkspartei, zu der ja auch CDU und CSU aus Deutschland gehören, denen vieles, was da klimapolitisch den Grünen gefällt, viel zu weit geht. Ich glaube, um die Frage zu beantworten, das erste Thema wird die Zerrissenheit dieses Parlaments und die Schwierigkeit von Frau von der Leyen, auch ihre eigenen Leute hinter sich zu halten. Und das ist ja auch ein Wert in einer Demokratie. Die werden offen zutage treten.
Also ich denke, wir müssen abwarten, was sie jetzt vorlegt. Sie will ja vor Weihnachten noch, das wird das erste sein, was sie überhaupt vorlegen wird, eine Mitteilung zu ihrer klimapolitischen Strategie präsentieren. Und dann wird es ja vor allen Dingen darum gehen, wie künftig das europäische Emissionshandelssystem gestaltet wird, wie jetzt der Luftverkehr einbezogen wird, wie der Seeverkehr einbezogen wird, wie später auch der Straßenverkehr einbezogen wird. Und dann werden sich natürlich aufgrund konkreter auch Gesetzesvorschläge, die erst nächstes Jahr kommen, wird sich dann erst zeigen, wie unterschiedlich die energiepolitischen Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten wieder sind. Das stellt sich natürlich in Frankreich mit seinem, das immer noch massiv auf Atomenergie setzt, vollkommen anders da als in Polen, das immer noch sehr stark mit Kohle arbeitet. Und auch Deutschland tut das ja. Also das wird ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, hier einen Interessensausgleich zu finden.
Ich glaube, das ist auch gut, nochmal in Erinnerung zu rufen. Wir reden heute über das Parlament, das ist klar aus aktuellem Anlass. Aber bei der Gesetzgebung sind ja die Europaabgeordneten und die Mitgliedstaaten gleichberechtigt. Einerseits geht es darum, im Europäischen Parlament diese magische Mehrheit der Abgeordneten, die man braucht für Gesetzesvorhaben, zusammenzubringen. Und andererseits muss man im Kreise der Regierung eben auch eine Mehrheit erreichen, die höher liegt, relativ gesehen, die sogenannte qualifizierte Mehrheit. Da reicht es, wenn ein paar Länder blockieren. Und wir haben jetzt ja über den Mittel- und Osteuropäer gesprochen. Die Franzosen haben auch durchaus andere Interessen als ein Land, in dem die Atomenergie nach wie vor sehr hoch im Kurse steht. Und insofern hat Ursula von der Leyen da eine doppelte Herausforderung zu bestehen.
Kann man sagen, dass sie sich vielleicht auch sogar schon übernommen hat? Es ist ja auch von immensen großen Summen die Rede. Also wir hören von der 1 Billion in 10 Jahren, also 100 Milliarden Euro, die jedes Jahr investiert werden sollen. Also nicht nur von der Europäischen Investitionsbank kommen, sondern auch von den Mitgliedstaaten, auch vom privaten Sektor. Sind das Versprechen, die sie eigentlich jetzt schon sehenden Auges nicht einhalten kann?
Ja, das ist ja jetzt kommen wir zu dem anderen ganz schwierigen Kapitel des nächsten Jahres, nämlich wie wir eine EU-Finanzierung für die Jahre 2021 bis 2027 zusammenbringen. Und da blockiert ja vor allen Dingen das Land, aus dem Ursula von der Leyen kommt, bisher total und sagt, wir wollen nicht mehr als bisher nach Brüssel überweisen, wir wollen nicht mehr Geld für die EU ausgeben. Und das kollidiert natürlich total dann auf der anderen Seite mit Ambitionen jetzt, sehr viel Geld in den Klimaschutz hineinzustecken. Also ich bin mal gespannt, wie diese Sache ausgeht, wobei ich auch glaube, dass die Bundesregierung auf der Position, dass man den Beitrag quasi auf bisheriger Höhe einfriert, also auf der Position, das wird sich nicht halten lassen auf Dauer.
Aber das führt uns natürlich zu einem, sagen wir mal, wunderschönen Storybild, einer wunderschönen Geschichte, die uns da im nächsten Jahr erwarten wird. Wie verhält sich die deutsche Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur deutschen Bundesregierung bei genau dem Thema, das Ruth Berschens jetzt aufgefächert hat, nämlich dem mehrjährigen Finanzrahmen? Das wird auch deswegen sehr interessant, weil wir ja Ursula von der Leyen aus deutscher Sicht viele, viele Jahre lang immer als Nachfolgerin bei einer Kanzlerschaft Angela Merkels gesehen haben, als Nachfolgerin von Angela Merkel als Kanzlerin. Das ist jetzt weg. Jetzt sind die beiden auf Augenhöhe. Die eine in Brüssel, die andere in Berlin im nächsten Jahr. Das wird schon sehr interessant, wer sich da durchsetzt, wer sich bewegen muss, ob es einen engen Draht gibt aus dem Berlaymont, dem EU-Hauptquartier ins Berliner Kanzleramt oder ob das eher störend sein wird. Ich vermag das gar nicht vorauszusehen. Ich finde nur, dass die, wenn ich so sagen darf, Spielaufstellung journalistisch sehr interessant ist.
Ich würde mal vermuten, dass nachdem wie wir Ursula von der Leyen in den vergangenen Monaten hier erlebt haben, sie sich durchaus eine Freude daraus machen könnte, hier ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Wir haben es in manchen Punkten auch schon gesehen, wo sie durchaus auch inhaltlich da auf Distanz gegangen ist. Und noch ein zweiter Punkt, ich glaube, wir merken jetzt auch schon in der Diskussion, wie wir wegkommen davon, wie schwierig ist die Einigung im Parlament dahin, wo eigentlich die großen Brocken liegen, nämlich im Rat. Und dass es möglicherweise noch sehr viel schwieriger sein wird, wie bei der Vorgängerkommission, eine Einstimmigkeit oder qualifizierte Mehrheit im Rat zu finden im Vergleich zum Parlament. Und da muss sie sich jetzt sehr geschickt anstellen und versuchen, die Länder zu überzeugen, die da eben nicht mitmachen wollen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie durchaus auch mit Blick auf Deutschland, was sie ja nicht mal unterstützt hat, wir dürfen nicht vergessen, die Bundesregierung hat sich auf Druck der SPD ja enthalten, als man Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat. Und wir haben damals schon gesagt, möglicherweise stattet sie das auch mit einer größeren, zumindest theoretischen Unabhängigkeit aus.
Wie sehr kann man denn dann sagen, dass, wenn man so möchte, Ursula von der Leyen eine Kandidatin des Rates ist? Also man muss ja vielleicht noch ein Stück zurückgehen. Es ist eben nicht an die Spitzenkandidaten gefallen, die es gerne geworden wären. Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei und auch Franz Timmermans von den Sozialdemokraten. Und dann ist es schließlich auf Ursula von der Leyen gefallen, weil eben Frankreichs Präsident Macron unbedingt Weber verhindern wollte und die Osteuropäer. Timmermans, inwiefern ist diese Wahl von der Leyens als Geschöpf des Rates jetzt eine Hypothek für Sie in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, eine Hypothek kann es dann werden, wenn sie zu stark auf ihren Mentor, nämlich den französischen Präsidenten, sich konzentrieren wird. Das ist eine Befürchtung, die ist schon bei einer ganzen Menge Leute hier in Brüssel, hört man doch immer wieder, dass der französische Präsident sich bei diesem ganzen Personaltableau sehr stark seine Interessen durchgesetzt hat. Und es war definitiv keine deutsche Idee, eine Deutsche zur Kommissionspräsidentin zu machen. Und es wird auch nicht unbedingt so sein, dass das dazu führt, dass deutsche Interessen besser als bisher in Brüssel vertreten werden. Das muss man ganz klar sehen, denn ein Kommissionspräsident muss vermitteln und kann nicht nationale Interessen vertreten. Und auf der anderen Seite hat sie eben ihre Berufung auf diesen Posten ganz entscheidend dem französischen Präsidenten zu verdanken. Und da wird man jetzt natürlich sehen, und da wird sie auch aufmerksam beobachtet werden von anderen, ob sie zu stark jetzt auf französische Interessen sich verpflichten lässt.
Es gibt natürlich auch die Einschätzung, auch aus den Denkfabriken, die dem so ein bisschen widersprechen. Eine mögliche Erklärung wäre eben, dass man sagt, die Handlungsstränge sind so vielfältig, so komplex, dass am Ende im Alltagsbetrieb der Kommission sich nicht ein einziges Land da mit großem Druck bei dieser Kommissionspräsidentin wird durchsetzen können. Und ein zweiter Gedanke dazu, Emmanuel Macron hat in den vergangenen Tagen und Wochen oder bei einer Monaten mit mehreren Äußerungen sich nicht sehr, sehr viele Freunde in Europa gemacht.
Das stimmt.
Also das fing damit an, als er quasi auf offener Bühne Ursula von der Leyen bloßgestellt hat, als seine Kommissionskandidatin Sylvie Goulard vom Parlament abgelehnt wurde. Da hat er quasi einfach die Schuld auf sie geschoben. Es ging jetzt weiter mit der Entscheidung, die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien, Albanien zu blockieren. Da war Frankreich ganz weit vorne. Es ging dann weiter mit dem Economist-Interview und den Bemerkungen zur angeblich hirntoten NATO. Also Emmanuel Macron hat nach meiner Wahrnehmung schon noch einiges dazu getan, dass man sagt, also der ganz große Herrscher in Europa, die Führungsmacht Frankreich, das ist auch mit einigen Fragezeichen versehen, selbst bei denen, für die er lange Zeit ein Hoffnungsträger war.
Ich möchte nochmal auf die Ausgangsfrage von Paul Vorreiter zurückkommen. Ich denke schon, dass da noch einiges aufzuarbeiten ist. Man spürt es ja auch in den Wortbeiträgen von Manfred Weber, der ja der Spitzenkandidat der christlich-demokratischen Europäischen Volkspartei war, der das auch nochmal in Erinnerung gerufen hat, der aber auch klar gemacht hat, wir müssen jetzt weitermachen. Aber ich habe gestern mit einer Studienfreundin im Schwarzwald telefoniert und die sagte mir auch, was hat man uns vor der Wahl erzählt? Wir haben die Spitzenkandidaten und einer von denen wird und jetzt geht man mit einem Pinselstrich darüber und es ist vergessen. Ich glaube, dass das nicht nur im Schwarzwald noch relativ tief sitzt, sondern auch anderswo, vor allem natürlich in Deutschland, aber auch in den Ländern, wo das Spitzenkandidatenkonzept doch ziemlich bekannt war. Und es ist ja auch so, dass Macron am Ende gesagt hat, okay, also für mich ist entscheidend, dass man die demokratische Legitimation dadurch auch schafft, dass man grenzüberschreitende sogenannte transnationale Listen für die Europawahlen einrichtet und dass man dieses Thema auch im Zusammenhang mit der jetzt geplanten Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union wieder aufs Tapet bringt. Aber ich denke, dass das mehr Rhetorik ist, als dass da sehr schnell was passieren wird.
Da würde ich an dieser Stelle vielleicht auch noch mal nachfragen. Zwei der Spitzenkandidaten sind ja in herausgehobenen Situationen bei Ursula von der Leyen, nämlich Franz Timmermans, der sich um den Green New Deal kümmern soll, und Margarete Vestager, die sich um das Riesenportfolio Digitales kümmert. Sie hatten ja eigentlich Ambitionen für mehr. Ist das jetzt eigentlich gut, diese beiden in ihr Team zu integrieren, oder muss man damit rechnen, dass da Eitelkeiten bestehen, die vielleicht einfach den Gang der kommenden Kommission die dem schaden könnten?
Also, ja, die Gefahr besteht jedenfalls, würde ich sagen.
Die Gefahr besteht, das sehe ich auch so. Wobei ich glaube, es hängt auch sehr stark von den Personen ab. Also mein Eindruck ist, dass Margrethe Vestager sehr kooperationswillig ist und auch gut mit Frau von der Leyen zusammenarbeiten wird. Nach allem, was ich höre, kann man sich dabei Franz Timmermans nicht ganz so sicher sein.
Also es gibt schon die Gefahr, würde ich sagen, und das ein bisschen verstärken, dass wir hier nach einer anfänglichen Zeit, wo alle versuchen, ein bisschen was auf den Weg zu bringen, etwas zu erreichen, dass man doch relativ schnell, wenn sich die Bruchstellen auch zwischen den verschiedenen Parteienfamilien stärker zeigen, dass man relativ schnell an so eine Art vorgezogenem Wahlkampf an der Kommissionsspitze sich wiederfinden wird. Es gibt den Franz Timmermans, der, da hat Frau Berschens natürlich zu Recht darauf hingewiesen, noch immer daran leidet, dass es kein Spitzenkandidat, und er hat natürlich einen Spitzenkandidat vor allem dabei im Kopf, kein Spitzenkandidat geworden ist, der an der Kommissionsspitze. Margarete Vestager ist auch mein Eindruck, kann gut mit Ursula von der Leyen. Das scheint zu klicken zwischen diesen beiden Damen, aber auch sie ist ja auch noch deutlich jünger und könnte noch was vorhaben in Europa. Und ob sich aus diesen drei Gestirnen dann nicht doch mehr Differenzen herauskristallisieren, das wird man sehr genau beobachten müssen in den nächsten Monaten.
unterstützen hier auch aus Straßburg, was Peter Müller gerade gesagt hat. Wenn man heute die Rede, die Debatte sich angesehen hat, Ursula von der Leyen und neben ihr saß ein, tja, ich würde beinahe sagen, ein Franz Timmermans mit einer versteinerten Miene, der auch nicht ein einziges Mal, als er angesprochen wurde, hat er gelächelt. Aber da habe ich mich auch gefragt, wie sieht's eigentlich um die Chemie der beiden aus, die miteinander arbeiten müssen? Und es ist ja auch bekannt, dass in der EVP in der Tat die Sorge herrscht, dass der Sozialdemokrat Timmermans das doch sehr stark auch zur parteipolitischen Profilierung jetzt nutzen könnte. In der Dynamik sicherlich wird sie mit Frau Vestager da gut zusammenarbeiten können. Ich finde, das sah man heute auch, wie die beiden miteinander umgegangen sind, dann auch nach der Rede. Aber interessant ist eben auch mal mit dem Blick auf die Sozialdemokraten zu werfen. Ich habe vorhin auch mit Jens Geier gesprochen, dem Sprecher der deutschen Sozialdemokraten im Parlament, die ja gegen sie gestimmt haben im Juli und der jetzt zu mir sagt, also bei so vielen sozialdemokratischen Kommissaren und bei den Versprechungen, die sie uns gemacht hat, Stichwort Mindestlohn, Arbeitslosenrückversicherung, warum sollten wir denn diese Kommission ablehnen? Denn zu sagen, da muss man auch sagen, sind die Sozialdemokraten eigentlich relativ zufrieden und man fragt sich, was soll da jetzt eigentlich noch für einen Krieg ausbrechen? Also das wäre dann wirklich ein persönlicher Wahlkampf möglicherweise.
Wenn ich das beantworten darf, aus meiner Sicht ganz kurz nur, der Krieg, der ausbrechen könnte, ist natürlich das, wenn Frau von der Leyen irgendwie in diese Richtung weitermarschiert, nehmen wir nur diese beiden Themen, Mindestlohn oder Arbeitslosenrückversicherung, dass ihre eigene Parteienfamilie ihre Gefolgschaft aufkündigt. Und ich möchte schon nochmal daran erinnern, 461 Stimmen, das ist toll heute, aber in einer Abstimmung sind die natürlich zustande gekommen, wo namentlich abgestimmt wurde. Tja. Dass heute die Europäische Volkspartei wie ein Mann, wie eine Frau hinter Ursula von der Leyen stand, geschenkt. Ich bin ganz sicher, dass bei der geheimen Abstimmung, von der auch schon die Rede war, am 16. Juli, viele gerade der Europäischen Volkspartei Ursula von der Leyen die Gefolgschaft verweigert haben, wegen solcher Themen, die die Kollegin gerade angesprochen hatte. Also da bin ich mal gespannt, wie es sozusagen um ihre eigenen Truppen in den nächsten Monaten bestellt ist.
Und dennoch, mir ist Franz Timmermans eben doch etwas zu schlecht weggekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit dem quasi dem Dolch im Gewande herumläuft und auf seine Chance wartet, kurzen Prozess zu machen. Das hat man ja gesehen in der Vergangenheit. Oder Franz Timmermans ist ohnehin ein Politiker, der sehr geschickt taktiert, der sich aber nicht nachsagen lassen will, dass er nicht loyal wäre. Das hat man in den vergangenen 5 Jahren erlebt, als er erster Vizepräsident in der Kommission von Jean-Claude Juncker war. Und wie oft hat er für Jean-Claude Juncker die Kastanien aus dem Feuer geholt? Nicht um sich selbst zu profilieren, sondern damit der Laden auch weiter läuft. Und ich denke, dass er auch weiß, dass er sich nicht dem Verdacht aussetzen darf, dass er jetzt quasi auf eigenes Ticket erfährt.
Aber was bedeutet das denn gerade mit Blick auf die Sozialdemokraten für die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten und der Kommission? Denn es gab ja durchaus einige Dinge, die den Sozialdemokraten in den letzten Monaten nicht so geschmeckt haben. Zum Beispiel auch, dass als dritter geschäftsführender Vizekommissar auch noch Valdis Dombrovskis, ein EVP-Mitglied, also von den Christdemokraten, auch noch hochgehoben wurde auf dasselbe Plateau zusammen mit Franz Timmermans und der mit seinem Portfolio Wirtschaft ja durchaus auch einige sozialdemokratische Kommissare überwacht, wenn man so möchte. Ist das damit auch vielleicht schon ein Architekturfehler, der sich jetzt in den nächsten Jahren als problematisch erweisen wird?
Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz so, denn man muss ja sehen, mit wem Herr Dombrovskis da zusammenarbeiten wird. Herr Dombrovskis ist für die Währungsunion zuständig und auch für die Sozialpolitik künftig. Und auch für die Finanzmarktregulierung, Themen, die er in der Vergangenheit auch schon bearbeitet hat. Und sein Gegenüber, also der zuständige Kommissar, das ist der Italiener Paolo Gentiloni, das ist ein Sozialdemokrat. Also insofern würde ich sagen, die Checks and Balances zwischen Konservativen und Sozialdemokraten sind, was diesen Themenbereich anbetrifft, sehr wohl hergestellt, zumal es, weil wir ja hier auch noch mit einem Italiener zu tun haben. Und wir alle wissen, dass Italien ist das Land mit den größten Problemen in der Währungsunion, was die hohe Verschuldung anbetrifft.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk anlässlich heute der Wahl der EU-Kommission in Straßburg. Und meine Gäste sind die Korrespondentinnen, Kollegen Ruth Berschens vom Handelsblatt hier in Brüssel, Michael Stabenow, der lange Zeit für die FAZ gearbeitet hat, in Straßburg, Peter Müller vom Spiegel und meine Kollegin Bettina Klein, die heute den ganzen Tag bereits für das Programm heute schon aus Straßburg berichtet hat. Ich würde noch auf einen Punkt zugehen, der auch in der Rede von Ursula von der Leyen sehr prominent platziert wurde. Sie möchte eine geopolitische Kommission bilden, also ein Europa, das auch nach außen wirkt. Jetzt scherzt man ab und zu auch mal unter Journalisten auf Fluren, naja, europäische Außenpolitik, das gibt es doch überhaupt gar nicht. Warum soll das jetzt mit Ursula von der Leyen anders werden?
Gute Frage, die habe ich hier auch gerade gestellt und sie hat dann geantwortet mit Digitalisierung, mit anderen Themen, die sie eben auch mit dieser geostrategischen Aufstellung und Ausrichtung Europas verbindet, wo sie sagt, wir haben hier Pfunde, mit denen wir wuchern können und das zählt in Zukunft auch, wie wir bei Digitalisierung aufgestellt sind, dass wir unser Know-how da einbringen. Meine Frage zielt aber in der Tat auch darauf ab, zu hören, welche nächsten Schritte jetzt aus Ihrer Sicht notwendig sind, um eben eine stringentere europäische Außenpolitik hinzubekommen und was vor allen Dingen Josep Borrell da tun soll. Und da gibt es nach meiner Meinung noch einige Fragezeichen. Also das erste ist ja, er wird nicht im Gebäude des Auswärtigen Dienstes residieren, sondern er wird direkt im Berlaymont-Gebäude, also bei den anderen Kommissaren, sitzen. Das kann man so oder so werten. Ich schließe mich eigentlich der Interpretation an, dass das eher als eine Art Aufwertung gedacht ist. Sicherlich hat sie dann auch eher die Kontrolle, aber immer wieder zu sagen, hier ist unser Außenbeauftragter, ist vielleicht ein Schritt. Ich glaube, dass es relativ wenig Wahrscheinlichkeit gibt dafür, dass wir in dieser Legislaturperiode wegkommen werden vom Prinzip der Einstimmigkeit in der Außenpolitik. Lass mich da gerne überraschen. Was sicherlich notwendig ist, ist, dass man den Auswärtigen Dienst insofern anders aufstellt, indem man die Kräfte eher bündelt. Das heißt, sich eher konzentriert auf die großen Themenfelder. Ich nenne mal Russland, China, Türkei, Nahe Osten, vielleicht auch die USA. Und sich darauf konzentriert, dass Europa sich hier als Akteur aufstellt und die ganzen kleinen Krisenherde, die Krisenherde in kleineren Ländern, wo wir wirklich pro Tag 10 E-Mails bekommen mit Stellungnahmen des Auswärtigen Dienstes, dass man das eher dem Apparat überlässt. Und auch das würde dazu beitragen, Europa da besser aufzustellen. Aber das ist für meine Meinung nach, ist das noch ein ungedeckter Steck bisher?
Ich glaube, wenn also ich das ich ergänzen darf, auch, Europa wird sehr viel sichtbarer sein auf der internationalen Bühne, als das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Das würde ich nicht gering schätzen. Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident ist kaum gereist. Das hatte sicher auch mit gesundheitlichen Problemen zu tun, mit der Abneigung, Langstreckenflüge zu machen, wie auch immer. Ich glaube, wir werden in Brüssel, vielleicht auch Straßburg, Ursula von der Leyen oft gar nicht sehen, tagelang, weil sie ständig unterwegs sein wird. Sie hat das ja auch schon bei dem Treffen mit den Diplomaten im Europäischen Auswärtigen Dienst angekündigt. Sie will in jede EU-Vertretung im Ausland fahren, was die natürlich mit die mit Begeisterung quittiert haben. Europa wird sichtbarer werden und ehrlich gesagt schon am Tag 2 ihrer Amtszeit fliegt sie jetzt zur Klimakonferenz nach Madrid. Danach stehen möglicherweise andere Themen nächste Woche noch im Ausland an. Ich glaube, das wird als Sinnbild einer geopolitischen Kommission ganz, ganz anders schon mal aussehen, als wir das in den vergangenen 5 Jahren erlebt haben.
Also ich bin mit Bettina Klein einverstanden, dass es wichtig ist, sich in der Außenpolitik doch einmal um grundsätzliche Fragen zu kümmern, wie sich die EU außenpolitisch überhaupt aufstellen möchte. Und vielleicht muss man sich hier auch nochmal die Frage stellen, woher das eigentlich kommt, dass man plötzlich geopolitisch denkt oder eine geopolitische Kommission will. Das fällt ja alles nicht vom Himmel, sondern ich glaube, das entspringt einem Bedrohungsgefühl, was wir schon lange aus Frankreich kennen, wo die Franzosen misstrauen den Amerikanern, misstrauen amerikanischen Digitalplattformen. Und jetzt auch mit der aufstrebenden Großmacht China, wo es riesige Diskussionen darüber gibt, ob ein chinesischer Mobilfunkkonzern in Europa Mobilfunknetze aufbauen darf oder nicht. Und natürlich auch Russland, das Cyberkrieg führt, zumindest wird das bei uns so wahrgenommen, gegen Westeuropa oder gegen die Europäische Union. Und die Frage, die sich hier stellt, und das ist meiner Meinung nach die allerschwierigste Frage, ein ganz dickes Brett, ist, wie sich eigentlich jetzt die EU gegenüber diesen drei Blöcken aufstellt. Und darüber sind sich die EU-Mitgliedstaaten wirklich alles andere als einig. Und ich bin der Meinung, da müsste auch mal beim Europäischen Rat mal eine grundsätzlichere Debatte darüber geführt werden. Weil erst dann, wenn man sich darüber verständigt, kann man doch überhaupt einig und stark gegenüber anderen Weltmächten auftreten.
Ich finde, wir müssen erstmal von so bombastischen Begriffen wie geopolitische Kommission wegkommen oder wie das unter der Juncker-Kommission der Fall war, politische Kommission. Das ist für mich alles Unfug. Eine Kommission ist von vornherein politisch. So ist es in Verträgen vorgesehen. Sie hat das Initiativrecht. Sie muss im Interesse des Wohles aller Bürger Initiativen ergreifen und handeln. Und da muss man das nicht noch irgendwie überkleistern mit Begriffen wie politisch und geopolitisch. Und dies gesagt haben, ich glaube aber, dass es wurde ja darauf hingewiesen, dass die Handlungsmöglichkeiten beschränkt sind, weil in der Außen- und Sicherheitspolitik weitgehend noch das Einstimmigkeitsprinzip gilt. Andererseits haben wir in den vergangenen 5 Jahren auch durch das, was Ruth Berschens gerade auch skizziert hat, nämlich die zunehmenden Herausforderungen durch die großen Blöcke, ist die Europäische Union tatsächlich anders gefordert. Und sie muss sich dieser Herausforderung auf all den Krisenplätzen in Europa fängt es ja schon an, wenn wir gucken, wie es im Südosten auf dem Balkan aussieht, in der Türkei, im nördlichen Afrika, Russland, um nur mal in der unmittelbaren Umgebung zu bleiben. Sie ist gezwungen, sich zu positionieren. Und da muss man sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Auch wenn im Augenblick nicht die institutionellen Handwerksgeräte vorhanden sind, nämlich mehr mit Mehrheit zu erreichen, muss man halt dann tatsächlich handeln oder man verschwindet in der Bedeutungslosigkeit.
Da vielleicht an dieser Stelle auch ein Beitrag, der heute auch im Parlament zu hören war, als es eben um diese geopolitische Kommission ging. Da ging es darum, sinngemäß darauf hinzuweisen, dann soll man doch erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Gemeint war damit eben der die festgefahrenen oder die nicht startenden Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Das ist ein Problem. Dann darüber hinaus auch noch ein Hinweis darauf, dass es ein problematisches Verhältnis gibt, vielleicht auch zu Russland, wie man Russland sieht. Es gibt gewisse Sympathien in Ungarn. Man hat auch aus dem Interview von Frankreichs Präsident Macron gemerkt, dass da auch ein Wille zu einer neuen Russlandpolitik da ist. Das sind ja alles Achsen und Konstellationen, die eine EU-Außenpolitik ja noch schwieriger machen. Wie soll denn unter solchen Bedingungen Ursula von der Leyen brillieren können?
Ja, ich glaube, da sind wir jetzt alle etwas ratlos.
Schwierige Frage, genau.
Also ja, bitte, Frau Klein.
Russland ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, wo die Meinungen in der Europäischen Union auseinandergehen, auch wenn das nicht immer so an die Oberfläche gedrungen ist. Aber natürlich, wir haben 28 oder bald 27 Außenpolitiken und Federica Mogherini hat darauf bei ihrem Amtsantritt als Außenbeauftragte sogar hingewiesen. Sie hat sich da selber immer sehr zurücknehmen wollen. Und hat gleichzeitig aber nach meinem Eindruck doch den Eindruck zu vermitteln versucht, Europa sei an der Stelle stärker aufgestellt, als es in Wahrheit ist. Und ich würde eigentlich eher dazu eine Art Ehrlichkeit raten und auch darüber Mitgliedstaaten eher an Bord holen, indem man sagt, liebe Leute, ihr wollt ein starkes Europa, ihr wollt eines, das außenpolitisch handlungsfähig ist, dann müsst ihr uns aber bitte auch mehr Vollmachten geben oder ihr müsst euch zu einem Mehrheitsentscheidungsprinzip dann durchringen. Denn kleinere Staaten, auf die Federica Mogherini auch immer gerne Rücksicht nehmen wollte, zum Beispiel, die das bisher verhindert haben, denn eine solche Mehrheitsentscheidung muss ja erstmal einstimmig hergestellt werden, haben immer so argumentiert, man kann uns hier nicht übergehen. Auf der anderen Seite muss man eben auch mal sagen, in diesem globalen Kontext nach dem Brexit, nach der Trump-Wahl und allem, was wir erlebt haben in den vergangenen Jahren, ist die Frage, welche Rolle würden denn kleine Staaten auf der weltpolitischen Bühne spielen ohne die Europäische Union? Nämlich gar keine. Und ich glaube, da muss man mehr Ehrlichkeit auch transparent in die Öffentlichkeit bringen und sagen, wir haben hier einen Verhandlungsbedarf und das wird sie hoffentlich tun.
Und gibt es Zeichen und Signale, die darauf hinweisen, dass zum Beispiel auch jemand wie Josep Borrell, der ja auch ein Sozialdemokrat ist, also in einer gewissen Linie auch steht, zusammen mit Federica Mogherini, dass er da andere Impulse setzen könnte?
Naja, bei den Anhörungen kam man schon zum Ergebnis, dass sich das nicht so wahnsinnig unterscheiden wird. Er hat auch auf eine Nachfrage danach 2 Stunden gesagt, also er glaube nicht, dass das Mehrheitsprinzip nun wirklich die Lösung für alle Probleme ist, was es auch nicht ist, aber es wäre ja mal ein Schritt. Wo man Zutrauen hat, ist, er ist eben spanischer Außenminister bisher gewesen. Das heißt, er könnte sozusagen von seinem ganzen Standing her auch entsprechend mit den anderen Staaten da konferieren. Und was er wohl vorgeschlagen hat, ist, dass er einzelne Staaten und Außenminister doch gewinnen will, stärker mit ihm zusammenzuarbeiten, dass man quasi 1, 2, 3 Länder anspricht und sie bittet, sich um konkrete Themen und Projekte zu kümmern im Namen der Europäischen Union. Man muss sehen, ob das funktioniert. Ich glaube, dass er sich dieser Verantwortung durchaus bewusst ist. Ich glaube nur nicht, dass wir jetzt einen sofortigen Neustart haben werden, nur wegen Josep Borrell. Also das muss sozusagen von der ganzen Kommission dann ausgehen.
Ich bin fast schon begeistert vom Schwung, den Kollegin Klein hier entfaltet in Sachen Außenpolitik. Es ist nur so, wenn ich da kurz sagen darf, wir wissen ja und haben das auch in den vergangenen 10 Jahren, seit es diesen hohen Beauftragten für die Außenpolitik gibt, doch auch erlebt, wie eifersüchtig die Nationalstaaten diesen Teil, diesen noch übrigen Teil ihrer Souveränität wahren, nämlich die Zuständigkeit in außenpolitischen Belangen. Und wenn die europäische Außenpolitik von Federica Mogherini in den vergangenen Jahren an etwas krankte, dann dass man ihr ja kaum Raum zum Atmen gegeben hat, kaum sozusagen Projekte, für die Europa, für die EU-Chefdiplomatin originär mal zuständig ist. Wir hatten das Abkommen mit dem Iran, das noch die Vorgängerin vor allem ausgehandelt hat, wo die EU richtig stolz drauf war. Dummerweise ist das gerade am Zerbröseln. Eben als Europa kein Rezept hat, wie man ein Abkommen aufrechterhalten kann, wenn ich das flapsig sagen darf, die USA nun mal den Stecker ziehen. Wir hatten, um das als zweites Beispiel zu nennen, die Operation Sophia, also die Rettung von Flüchtlingen, von Migranten im Mittelmeer und vor allem die Ermittlung der Stellen von Schleppern. Das war ja vor allem der Auftrag, auch diese Operation, die ja auch so was Europäisches hatte, die Mogherini aus der Taufe gehoben hat, war sofort beendet, als es einen Regierungswechsel in Italien gab, mehr oder weniger. Also diese Misserfolgsgeschichte bei europäischer Außenpolitik stimmt mich ehrlich gesagt nicht so hoffnungsvoll, dass wir jetzt mit Herrn Borrell da einen richtigen Neustart erleben.
Ich glaube auch, dass die Kompetenzen des Herrn Borrell sind genauso klein und wie die seiner Vorgängerin. Und gerade das Iran-Abkommen, was Sie eben angesprochen haben, Herr Müller, ist, finde ich, ein schlagendes Beispiel dafür, wie wirkungslos die europäische Außenpolitik doch ist. Weil hier war die EU nicht in der Lage, sie findet keine Möglichkeit, am Dollar vorbei Zahlungen an den Iran zu richten und Öl vom Iran zu kaufen. Dazu ist die EU nicht in der Lage, obwohl sie sich auf der anderen Seite brüstet, damit über die zweite Weltwährung zu verfügen mit dem Euro. Aber trotzdem kann sie nicht Öllieferungen aus dem Iran in Euro bezahlen. Keine einzige europäische Bank ist bereit, das zu tun. Und das sind schon Dinge, da muss sich die EU wirklich einmal fragen, ob eigentlich mit nationaler Außenpolitik die neuen Herausforderungen durch andere Großmächte überhaupt zu bewältigen sind. Ich bin der Meinung, so kann man wirklich nicht weitermachen. Aber leider sehen das wichtige Player, wie zum Beispiel der französische Präsident, ganz anders.
Ja, wir sprechen ja hier über die mögliche Rolle von Herrn Borrell als dem EU-Außenbeauftragten. Und diese EU-Außenbeauftragten, das war ja auch schon bei der ersten Außenbeauftragten Cathy Ashton und bei Federica Mogherini der Fall, die tragen einen sogenannten Doppelhut. Sie sind sowohl Mitglied der Europäischen Kommission, aber sie sind auch den Mitgliedstaaten direkt zugeordnet. Und da hat man ja auch gesehen, wie schwierig das im Detail ist. Aber wenn man über Iran und über die Operation Sophia spricht, da hat Frau Mogherini als die bisherige Außenbeauftragte ja noch eine Rolle gehabt. Also bei den sogenannten E3-Verhandlungen, wo die Briten, Franzosen und Deutschen federführend waren, da war die Kommission oder beziehungsweise die hohe Beauftragte war dort an wichtiger Stelle tätig. Das ist überhaupt nicht der Fall, wenn man über das Verhältnis zu Russland redet. Also wenn wir über den Minsker Prozess reden, wie geht es in der Ukraine weiter, da hat die hohe Beauftragte oder jetzt Herr Borrell, die haben nichts zu bestellen. Das ist Sache Deutschland, Frankreichs, Russlands und der Ukraine. Aber es gibt doch, finde ich, einen Punkt, den man nicht vergessen sollte. Außen- und Sicherheitspolitik, da gibt es ja auch die Dimension Verteidigungspolitik. Und das ist ein Bereich, wo sich in den vergangenen Jahren doch etwas getan hat. Jetzt komme ich mit einem Wortungetüm, nämlich der ständigen strukturierten Zusammenarbeit. PESCO wird das Ding genannt. Aber es ist zumindest so etwas wie das Embryo einer europäischen Verteidigungspolitik, wo über praktische Zusammenarbeit beginnend in der Rüstungspolitik Doppelarbeit vermieden wird, wo man auch enger Zusammenarbeit bei der Planung. Das sind Dinge, die im Aufbau begriffen sind und wo man auch tatsächlich einen institutionellen Rahmen geschaffen hat, wo tatsächlich Möglichkeiten bestehen. Das ist noch etwas in den Kinderschuhen, aber ich finde, da tut sich was.
Womit wir ja eigentlich schon bei dem Thema Erwartungen wären an diese Kommission. Wir sind auch schon fast am Ende der Sendung. Deswegen würde ich um eine kurze Runde bitten. Es gab ja heute im Parlament ein klares Ja und wahrscheinlich auch klare Erwartungen an Ursula von der Leyen. Und jetzt würde ich einfach gerne durch die Runde gehen. Was ist von Ursula von der Leyens Team zu erwarten in den nächsten 5 Jahren?
Also, ich glaube, die Hauptaufgabe, die sie hat, ist, diese auseinanderstrebenden Interessen der 28 Mitgliedstaaten irgendwie wieder zusammenzubringen. Nehmen wir mal ein Beispiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich wie künftig die Asylpolitik in der EU gestaltet wird. Die EU muss hier eine Lösung finden, wie man künftig mit Flüchtlingen umgeht. Denn die Flüchtlinge werden ja nicht plötzlich aufhören zu kommen zu uns. Und das ist die Aufgabe der Kommission, Ideen zu entwickeln, wie man widerstrebende Interessen in Osteuropa und in Westeuropa, die teilweise auch historisch bedingt sind, wie man das zusammenbindet. Ich glaube, das ist ihre Hauptaufgabe und das würde ich von ihr erwarten, dass sie das leistet.
Herr Stabenow?
Ja, ich denke, in der Flüchtlingspolitik gibt es jetzt eine relativ günstige Konstellation, dadurch, dass der italienische Innenminister Matteo Salvini nicht mehr im Amt ist und in Italien eine Regierung derzeit zumindest im Amt ist, die auf die EU-Partner zugeht, sodass wir zumindest im Rahmen der klassischen EU-Länder doch ein ziemlich breites Bündnis finden können, was dann ein Ausgleich, Interessenausgleich mit den östlichen Mitgliedstaaten ermöglichen sollte. Ich bin da in dem Fall relativ optimistisch. Was für mich ein Buch mit 7 Siegeln ist, ist, wie das Verhältnis zu Großbritannien in der Zukunft geregelt werden wird. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz harter Brocken für diese Kommission.
Peter Müller, in Straßburg sehen Sie das genauso? Gerade auch der Brexit wird ja wahrscheinlich auch die erste Herausforderung sein nach den Wahlen am 12. Dezember.
Naja, das wird schon deswegen eine große Herausforderung sein. Das sehe ich in der Tat auch so, weil sich die EU ja bislang sehr, sehr viel Gedanken gemacht hat, wie man die Scheidung mit den Briten regelt. Und wenn jetzt das alles so kommt, wie wir erwarten, dann würden die Briten dann zum Ende Januar aus der EU ausscheiden. Worüber sich die Europäer, die verbleibenden 27, aber sehr, sehr wenig Gedanken gemacht haben, fahrlässig wenig Gedanken, würde ich sogar sagen, ist, wie das künftige Verhältnis zum Vereinigten Königreich aussehen soll. Und dabei geht es ja nicht nur, obwohl das natürlich sehr wichtig ist, um Handelsfragen, um die Frage, wie man mit einem Freihandelsabkommen verbunden bleiben und Handel treiben will. Es geht auch um Sicherheitsfragen. Es geht um die Fragen um Zugang und Austausch beim Schengen-Informationssystem. Es geht letztlich auch um die Frage, das haben wir schon ein bisschen erörtert, der europäischen Verteidigungszusammenarbeit. Welche Rolle können die Briten da noch spielen? Diese Sachen stehen jetzt bald zur Klärung an und findet, wenn ich das so sagen darf, Frau von der Leyen tabula rasa vor. Da ist sich noch überhaupt nichts liegt vor an Gedanken, an Ideen. Da kann sie zeigen, wie sie Europa führen will.
Bettina Klein.
Ich habe Hoffnung, muss ich gestehen. Also ich setze darauf, dass sie klug genug ist, eine Balance zu finden. Osteuropa haben wir angesprochen. Sie genießt dort hohes Ansehen als ehemalige Verteidigungsministerin. Das hat sie sich in der Zeit dort erwogen. Möglicherweise eröffnet ihr das Türen, um einen Kompromiss bei den schwierigsten Streitfragen, Stichwort Migration, zu finden. Ebenso beim Verhältnis zu Großbritannien. Zumindest, glaube ich, hat sie die strategischen Erfordernisse und das Erfordernis, Großbritannien weiter nahe auch an den Kontinent zu binden, im Blick. Ob sie Erfolg haben wird, das werden wirklich die nächsten Jahre zeigen müssen. Ich glaube aber, wir haben Anlass zu sagen, dass wir zumindest eine Art Impuls erwarten können, der heute gesetzt wurde.
Und die Impulse, die gesetzt werden könnten, darüber werden wir ja wahrscheinlich auch im Programm ständig aufklären und darüber sprechen. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank an meine Gesprächsteilnehmer.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute, nach dem Hürdenlauf, nun der Reformeifer. Neue EU-Kommission in den Startblöcken. Es diskutierten die Brüsseler Korrespondenten Ruth Berschens, Süddeutsche Zeitung, Bettina Klein, Deutschlandfunk, Peter Müller, Der Spiegel und Michael Stabenow, freier Journalist und langjähriger FAZ-Korrespondent. Die Diskussionsleitung hatte Paul Vorreiter, Deutschlandfunk. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer App, DLF Audiothek.